Herzlich willkommen zum Podcast von Social Mediator. Hier geht es rund um das Thema Kommunikation, Mediation und gewaltfreie Kommunikation nach Dr. Marshall Rosenberg. Von und mit Thomas Jenrich, Social Mediator, dem Leben dienen.
In diesem Podcast Dialog statt Drama beziehe ich mich auf das sogenannte Kartenset Gewaltfreie Kommunikation vom Junfermann Verlag. Das sind 40 Karten in einer Box drin. Empathische Impulse für den Alltag steht vorne drauf. Auf den Karten ist auf der Vorderseite eine Aussage aus der GfK-Welt. Und wenn man die Karte umdreht, auf der Rückseite dann steht eine Erläuterung von den Autorinnen. Dieses Kartenset verwende ich regelmäßig und sehr gerne in meinen Ausbildungen und in meinen Weiterbildungen, um den Teilnehmerinnen einen schnellen Einstieg in die GfK-Welt zu ermöglichen. Heute ziehe ich eine Karte raus, werde sie besprechen und auch meine Gedanken dazu für Sie erläutern.
Hallo und herzlich willkommen, sehr geehrte Zuhörerinnen, zu einer neuen Folge meines Podcasts Dialog statt Drama. Heute habe ich auch wieder einen Gast eingeladen, der schon seit ein paar Jahren die GfK lebt und auch liebt, unterstelle ich ihm jetzt mal, und auch manchmal daran scheitert, genauso ich auch. Also, Tobias, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich auf einen gemeinsamen Austausch.
Danke dir, ich freue mich. Scheitern ist eigentlich ein super Einstieg, wenn es um GfK geht. Da geht ja bekanntlich nichts verloren. Wir kriegen einfach immer wieder neue Chancen und manchmal, ganz ehrlich, sind die sogar besser als das, was wir vorher geplant hatten.
Aha, interessanter Gedanke. Wir kriegen immer wieder neue Chancen. Gut, denk mal drüber nach. Und heute sprechen wir über eine dieser ganz wichtigen Einsichten, beziehungsweise sind sicher auch Chancen mit dabei, die viele erst so nach und nach entdecken. Ging mir auch nicht anders. Die Karte, die ich heute mitgebracht habe, trägt folgenden Titel. Also der Kartentext auf der Vorderseite lautet:
Um Empathie zu geben, brauchen wir selbst Empathie.
Ja, und ich will gleich dazu anmerken, ich persönlich mag diesen Ausdruck Empathie geben gar nicht so gerne, denn wir sagen ja zum Beispiel auch nicht, ich gebe dir Sympathie. Wir sind sympathisch. Also es ist ja ein Zustand und kein Tauschgeschäft. Und Empathie ist auch nicht etwas, das bei mir weniger wird, wenn ich es dir gebe, in Anführungszeichen. Im Gegenteil, ich finde, es wächst auf beiden Seiten. Wenn ich mit jemand empathisch rede, wenn ich mich mit ihm empathisch verbinde, dann wächst es auf beiden Seiten, dann habe ich auch was davon. Aber Tobias, wie ist es bei dir? Wie verstehst du diesen Satz? Würde mich jetzt mal interessieren.
Ich sehe das ähnlich. Und gleichzeitig finde ich, dass das Bild vom Geben auch hilfreich sein kann. Solange wir es nicht im Sinne von so einem Opferdenken verstehen. Für mich heißt das eher, ich bringe etwas mit in den Raum. So eine Art Präsenz, ein Angebot. Aber ja, du hast recht. In dem Moment, wo es Druck auslöst, verliert es irgendwie seinen Sinn.
Okay, spannend. Ja, entspannt sich bei mir jetzt etwas, wenn ich dir zuhöre. Also mit dem Geben habe ich dich jetzt so verstanden. Ich bringe etwas mit ein in den Raum, in unser gemeinsames Gespräch. Also so eine Art, ich bin bereit, etwas beizutragen. Statt ich opfere mich auf, so habe ich dich verstanden. Ja, das ist tatsächlich ein Unterschied. Und du hattest vor unserer Aufzeichnung im Vorgespräch kurz gesagt, dass du manchmal gar keinen Zugang zur Empathie hast, wenn du innerlich leer bist oder auf dem Zahnfleisch gehst. Was meinst du denn mit diesen Metaphern?
Ich bin dann in so einem Zustand, wo ich innerlich gar keinen Raum mehr habe. Alles ist voll mit Gedanken, Anforderungen, diesem ganzen inneren Lärm. Und gleichzeitig fühle ich mich leer, weil einfach keine Kraft mehr da ist. So ein ganz merkwürdiges, paradoxes Gefühl von Überfülltsein und innerer Leere gleichzeitig. Und dann merke ich, okay, ich brauche erstmal Selbstempathie.
Oh ja, das hört sich auch noch Stress an. So dieses Paradoxe habe ich von dir gehört, innerlich überfüllt sein, aber auch so eine Leere spüren oder eine Leere wahrnehmen. hört sich sehr unangenehm an. Aber bevor wir nun tiefer in das Gespräch gehen, Tobias, möchte ich mit dir gerne mal auf die Rückseite der Karte sehen. Dort ist diese kurze Aussage von vorne meistens genau erklärt und somit auch in aller Regel hilfreicher. Also es steht hinten drauf:
Empathie beruht auf einer Wechselbeziehung zwischen der Ausrichtung nach innen und nach außen. Es ist uns nicht möglich, anderen etwas zu geben, das wir selbst nicht haben. Genauso ist es, wenn wir selbst trotz aller Anstrengungen nicht fähig oder auch willens sind, Empathie aufzubringen. Das weist uns dann meistens darauf hin, dass unser eigener Hunger nach Empathie zu groß ist, als dass wir für andere einfühlsam da sein könnten. Manchmal, wenn wir offen dazu stehen, dass unsere eigene Anspannung eine empathische Reaktion auf den anderen nicht zulässt, bekommen wir von ihm oder ihr möglicherweise die Empathie, die wir gerade brauchen.
Ja, das macht's für dich klarer. Gibt es also auch Momente, Tobias, ich habe vorher gehört, manchmal fällt es dir schwer, du hast keinen Zugang. Gibt es auch Momente, wo dir Empathie leicht fällt?
Ja, na klar. Wenn ich ausgeruht bin, einen freien Kopf habe, dann gelingt mir Empathie eigentlich fast wie von selbst. Aber wenn ich müde bin, unter Druck stehe oder emotional so richtig aufgewühlt bin, ja, dann brauche ich erstmal Raum für mich. Und das ist für mich kein Egoismus. Das ist einfach Selbstfürsorge.
Ja, mir fällt dazu ein, ich denke das ganz spontan, jetzt komme ich mal von dieser Karte ein bisschen weg in Richtung meiner Haupttätigkeiten, in Richtung Mediation. Mir fällt dazu ein, wenn beide in dem Zustand sind, den du jetzt gerade so beschrieben hast, mit diesem Aufgewühltsein und auch unter Druck stehen und beide es nicht schaffen, in die Selbstfürsorge zu gehen, sondern stattdessen in den Angriff zu gehen, weil sie voneinander behaupten, der andere sei schuld, dass es mir schlecht geht. So dieses Wolfsdenken, um mal dieses Wolfstier, diese Metapher in der GfK zu verwenden. Dann braucht es halt jemand von außen, der sich da nicht in diesem Konflikt befindet. Und deswegen eignen sich da per Definition Mediatorinnen sehr gut dazu, weil sie halt nicht Teil des Konfliktes sind und den Teilnehmern, den Konfliktparteien heißen die ja in der Mediation oder den Medianten, sie dabei unterstützen bei ihrer Selbstfürsorge und auch den Blick weg von dem anderen, diesen Angriffsblick weg von den anderen zu bekommen und auf sich zu schauen und gemeinsam zu erforschen, was braucht denn Konfliktpartei 1 und dann was braucht denn Konfliktpartei 2 in einem Wechsel, dass beide ausreichend gehört werden. Also da macht es GfK in der Mediation total Sinn, dass die Konfliktparteien Unterstützung bekommen, wenn sie es selber nicht mehr hinkriegen. Sie haben es aber, denke ich, schon einige Male probiert und merken irgendwie, wir kommen da nicht weiter, wir geraten immer wieder aneinander. Und ich merke jetzt schau ich mal auf mich, ich merke dann an mir, dass ich dann auch manchmal ungeduldig mit mir werde und dann denke ich, jetzt reiß dich halt mal zusammen. Ist das nicht auch eine Gefahr in der GfK, Tobias, dass wir uns selbst zu sehr beobachten und somit dann eventuell auch zu sehr bewerten?
Absolut, absolut. GfK kann, wenn wir nicht aufpassen, auch so ein bisschen zu einem Kontrollinstrument werden. Deshalb ist Selbstempathie für mich keine Technik, sondern echt eine Haltung. Es ist auch meine Aufgabe, mit mir in Kontakt zu sein. Wer sollte das sonst machen? Und ja, das ist nicht immer angenehm. Manchmal bin ich frustriert oder genervt, aber das darf alles da sein.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, da gehen wir inhaltlich etwas ein bisschen auseinander, aber ist alles in Ordnung? Das ist so mein Eindruck. Also ich finde schon, dass es hilft, sich selbst zu coachen, ich nenne es mal in Anführungsstriche, wenn man in einem Muster drin steckt. Nicht hart, sondern liebevoll hartnäckig, aber eben schon mit einem gewissen Ziel, mit dem Ziel, gut für sich zu sorgen, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten, so wie ich es irgendwann gewohnt bin, mit mir umzugehen oder das dann so für mich mir angeeignet habe, kann ich ja dann auch auf andere zugehen, wenn ich das möchte. Also ich lerne dann für mich und auch später, ich lerne auch für den Kontakt mit anderen.
Das kann hilfreich sein, ja? Solange es nicht zu so einer offensichtlichen Forderung wird. Dieses, ich sollte empathischer sein, das funktioniert selten. Aber wenn das Ziel eher sowas ist wie, ich werde mich jetzt einfach mal mehr um mich kümmern, dann öffnet sich plötzlich was.
Ich bin schon auch der Meinung, wir sollten uns zuerst um uns zu kümmern. Wir fahren damit gut, bevor wir uns um andere kümmern. Mir fällt da in dem Zusammenhang immer das Beispiel ein. Also wenn ich im Flugzeug sitze, dann heißt es ja, im Notfall erst sich selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor man anderen hilft. Und ich finde es ein ziemlich treffendes Bild. Selbstfürsorge heißt ja nicht, ich achte nicht auf andere, sondern ich achte auf mich und auf andere. Aus dieser inneren Stabilität heraus kann ich überhaupt erst in eine echte Verbindung gehen und für andere da sein. Ich bekomme auch so manchmal mit, dass Selbstfürsorge gern mit Abschottung verwechselt wird. Dabei geht es ja nicht, Grenzen gegen jemanden zu setzen, sondern für sich selbst in Verbindung zu bleiben, ohne sich selbst zu übergehen. Genau wie in der Mediation geht es in der GfK also auch um Win-Win-Situationen. Wie können wir unsere Bedürfnisse für uns selbst erfüllen, nicht auf Kosten der anderen und vielleicht sogar noch andere bei ihrer Bedürfniserfüllung dadurch unterstützen? Das kommt gar nicht mal so selten vor.
Das Beispiel mit der Sauerstoffmaske finde ich total stimmig. Es ist wirklich so, wenn ich selbst kaum noch Luft bekomme, also im übertragenen Sinn, wie soll ich dann anderen helfen? Und mir ist wichtig, dass wir diese Verantwortung nicht verwechseln mit Rückzug oder, naja, Bequemlichkeit. Im Gegenteil, manchmal braucht es richtig Mut, sich erst selbst zu stabilisieren, bevor ich wieder offen sein kann für das Gegenüber. Und genau da, glaube ich, entsteht so eine Win-Win-Situation. Wenn ich mich selbst ernst nehme, dann ehre ich damit auch die Beziehung. Und das ist für mich echt was Wesentliches, in Verbindung bleiben, ohne sich selbst zu verlieren. Das ist für mich das Kraftvolle an der GfK. Sie gibt mir die Wahl, wie ich sein will, ohne Zwang.
Lass uns doch mal bitte kurz auf etwas Konkretes schauen. Du hast vorhin die Situation mit deinem Bruder erwähnt. Was hat dir da konkret geholfen, nicht in alte Muster zu verfallen?
Das Wichtigste war für mich, ich habe wirklich meine körperliche Reaktion wahrgenommen, also meinen Herzschlag, meine Atmung. Und dann habe ich kurz innegehalten. Diese kleine Pause hat mir echt geholfen, nicht einfach automatisch zu reagieren. Stattdessen konnte ich sagen, ich brauche einen Moment. Und das war neu für mich.
Ah, genau. Also es geht dann ums Innehalten. Es geht darum, dass wir nicht in eine Art, ich nenne es mal so, Wolfsreflex verfallen, also in einen Angriff oder Vorwurfsreflex, sondern dass wir uns in diesem Augenblick etwas Zeit nehmen. Dass wir da so eine Zeitspanne reinkriegen, bevor wir automatisch reagieren. Und in diesem kleinen, kostbaren Moment können wir innehalten und uns fragen, was ist gerade mein Bedürfnis? Und wenn ich mich stattdessen nur auf den anderen fokussiere, ihn angreife oder verurteile, verliere ich ja den Kontakt zu mir selbst. Und auch zur Beziehung. In dem Moment, in dem ich mich auf mich selbst reflektiere, statt auf den anderen zu projizieren, schütze ich mich und die Verbindung zu Gegenüber. Das hilft doch beiden. Was hat denn da dein Bruder darauf gesagt?
Er war erst so ein bisschen irritiert, dann still und schließlich hat er genickt. Ich glaube, er hat gemerkt, dass ich ihn nicht ablehne, sondern mich in dem Moment einfach selbst schützen will. Und vielleicht, ja, auch unsere Beziehung.
Klingt für mich nach einem echten Wendepunkt. Vielleicht ist es das, was Empathie manchmal braucht. Ein Moment des Innehaltens, eine Verlangsamung des Lebens in dem Moment. Und dafür wiederum braucht es Selbstempathie. Wie so eine Art inneres Aufladen. Und Empathie braucht auch Mut. Es ist, ich sage immer, Empathie ist nichts für Weichlinge.
Und auch dieses Vertrauen, dass eine Beziehung nicht kaputt geht, nur weil ich mich mal zurückziehe. Im Gegenteil, manchmal habe ich den Eindruck, wird sie dadurch erst so richtig echt.
Damit bringst du jetzt einen weiteren Gedanken rein, den ich auch sehr wichtig finde und der vielleicht gar nicht so populär ist. Empathie bedeutet ja nicht, immer verfügbar zu sein, sondern präsent und ehrlich. So nach dem Motto, sag ja, wenn du ja meinst und nein, wenn du nein meinst.
Und das ist nicht immer bequem, aber es fühlt sich lebendig an.
Okay, gut. Lass uns doch bitte nochmal kurz auf den Text auf der Rückseite der Karte schauen, was da drauf steht.
Empathie beruht auf einer Wechselbeziehung zwischen der Ausrichtung nach innen und nach außen. Es ist uns nicht möglich, anderen etwas zu geben, das wir selbst nicht haben. Genauso ist es, wenn wir selbst trotz aller Anstrengungen nicht fähig oder auch willens sind, Empathie aufzubringen. Das weist uns dann meistens darauf hin, dass unser eigener Hunger nach Empathie zu groß ist, als dass wir für andere einfühlsam da sein könnten. Manchmal, wenn wir offen dazu stehen, dass unsere eigene Anspannung eine empathische Reaktion auf den anderen nicht zulässt, bekommen wir von ihm oder ihr möglicherweise die Empathie, die wir gerade brauchen.
Ich möchte nochmal näher darauf eingehen mit dir. Was ist denn deine Meinung zu dieser Abgrenzung zwischen Egoismus und Selbstfürsorge oder Selbstempathie?
Ich finde, das ist echt eine entscheidende Unterscheidung. Egoismus hat für mich sowas wie Gleichgültigkeit gegenüber dem anderen. Selbstempathie dagegen heißt für mich, ich nehme mich ernst, auch um überhaupt empathiefähig zu bleiben. Das ist für mich eher ein Akt der Verantwortung, nicht des Rückzugs. Und gleichzeitig, ja, es braucht Mut, das klar zu kommunizieren, ohne gleich in so eine Rechtfertigungsschleife zu rutschen.
Oh ja. So, Tobias, nachdem ich den Podcast immer relativ kurz halten möchte, um leicht verdaulich zu bleiben, danke ich dir für dieses Gespräch sehr. Ich finde, wir sind schon schön in die Tiefe gegangen. Ich danke dir für deine Offenheit und auch der Ernsthaftigkeit, mit der du dieses Thema heute mit mir besprochen hast. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen einiges für sich mitnehmen konnten. Danke, Tobias, dass du dabei warst.
Ich danke dir für den Raum, für die Fragen und für die Einladung. Das hat mir echt Freude gemacht.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen, danke ich, dass Sie heute wieder dabei waren. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann teilen Sie sie doch gerne mit Menschen, denen das Thema auch etwas geben könnte. Wir hören uns, wenn Sie möchten, bei der nächsten Folge wieder von Dialog statt Drama. Bis dahin bleiben Sie verbunden mit sich selbst und mit anderen.
So, das war's auch schon wieder für heute mit einer Inspiration aus der GfK-Welt, gewaltfreie Kommunikation. Ich habe Ihnen dazu meine Gedanken vorgetragen und erläutert. Es würde mich freuen, wenn es für Sie eine gewisse Bereicherung war und vielleicht auch eine Erweiterung, um auf das Leben zu blicken und auf das gemeinsame Miteinander zu blicken. Für mich ist die GfK tatsächlich nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Kontext eine Bereicherung. Wenn es Ihnen gefallen hat, würde mich es wirklich sehr freuen, falls Sie noch ein paar GfK-Übungen oder weiterführende Informationen suchen, dann können Sie sich mal auf meiner Webseite umsehen, socialmediator.de. Ja, und ich freue mich auf ein Wiederhören. Machen Sie es gut!